Die kleine Kneipe.
Einblicke, Hintergründe und Tresentalk aus Hotellerie und Gastronomie.
Es ist aus der Branche, es ist für die Branche und alle, die es genauer wissen wollen. Der Podcast des Hotel- und Gastroverbandes DEHOGA Hessen, das Original, mit dem Moderatoren-Duo Michelle van Gutem und Luise Barat. Jawohl. Willkommen zu einer neuen Folge Die kleine Kneipe und heute sind wir für euch in Sachsenhausen, das Ausgehviertel in Frankfurt, und wir treffen uns mit einem Kollegen aus der Apfelwein-Szene. Frank Winkler, Gründer von der Daheimgruppe und noch vieles mehr, aber ich denke, das wird er selber so ein bisschen erzählen. Frank, welche Betriebe führst du und was sind die Konzepte dahinter? Erzähl doch mal ein bisschen was von dir.
Ja, Gruppe ist ein großes Wort, Michael. Also ich würde mal sagen,
ich weiß, aber es hört sich so gut an.
Wir sind eine kleine Daheimfamilie und wir haben drei Lokale. Das eine ist das Lorsbacher Tal, daheim im Lorsbacher Tal. Das zweite ist das Daheim in der Affentorschenke. Das haben wir 2019 dazugenommen. Und seit etwas über einem Jahr haben wir einen Stand in der Kleinmarkthalle, das Daheim in der Kleinmarkthalle. Was wir machen, ist ganz einfach. Wir machen deutsche Hausmannskost in wirklich radikaler Form und wir machen Apfelwein von Apfelwein 1.0, heißt selbst gekeltert, bis zu Apfelwein 2.0, heißt 300 Sorten aus 28 Ländern und 4 Kontinenten.
Wow. Frank, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die kennen dich vielleicht manche aber noch nicht. Wie bist du in unserer Branche gelandet? Erzähl noch ein bisschen was zu deiner Vita.
Also ich bin über Umwegen in dieser Branche gelandet. Ich komme aus einer Familie, in der es schon mal Gastronomie und Hotellerie gab. Das haben wir in der Familie als Hobby gemacht, muss man so dazu sagen. Meine Eltern, meine Frau und ich und meine Schwester haben den Schafhof in Amorbach über viele Jahre hin betrieben.
Kenne ich, ja.
Und dann habe ich so eine alte Theorie, die heißt, Gastronomie ist so ein Beruf, entweder du rennst nach 2 Wochen schreiend davon und sagst, wie kann man nur in so einem Beruf arbeiten, oder es kleckert ein Leben lang an dir herunter und du wirst es nicht los. Und ich gehöre, glaube ich, zur zweiten Kategorie, das habe ich damals auf dem Schafhof festgestellt. Aber ich komme eigentlich, so wie meine Frau auch, wir haben 30 Jahre ein Beratungsunternehmen in Sachen Marketing und Vertrieb. Und als wir so in das Alter kamen, wo man im Marketing dann schon zum Großvater degradiert wird, haben wir gesagt, jetzt können wir doch endlich wieder das machen, was wir eigentlich schon immer machen wollten, nämlich Gastronomie. Und habe 2014 mit meiner Frau Pia das Lorsbacher Tal übernommen und auf unser Konzept getrimmt.
Wow. Das Thema, welches wir heute mit dir näher besprechen möchten, ist das wichtige Thema, die Entfristung der 7% auf Speisen. Es gibt vom DEHOGA Bundesverband dazu eine große Kampagne, die 7 Wahrheiten, denn die Umsätze liegen nach 3 Verlustjahren auch immer noch im ersten Quartal 2023 deutlich unter dem Vorkrisenniveau. Die Gewinne sind gesunken und nur mit den 7% ist es gelungen, die explodierenden Kosten bei Energie, Lebensmittel und auch Personal zumindest teilweise aufzufangen. Also die 7% sind fair und gerecht und darüber müssen wir heute sprechen. Hier wäre es gut, wenn wir einmal vielleicht das Thema ein bisschen einordnen. Also aus der Sicht des Gastronomen, für die, die das Thema nicht kennen, was sind die 7%, wo kommt das her, wann wurde das geändert?
Naja, das ist geändert worden, meines Wissens nach, um die Gastronomie zu unterstützen während der Corona-Phase oder während der Pandemie. Und das war dann zeitlich begrenzt. Und diese Begrenzung ist, glaube ich, aufgehoben worden und noch mal um ein Jahr verlängert worden irgendwann. Das ist so mein Wissensstand.
Und das heißt also 7% auf Speisen. Lebensmittel, auf Speisen.
Auf Speisen.
Bei euch serviert, weil 7% gab es schon bei To Go. 7% gibt es jetzt zum Beispiel auch wieder das gibt es jetzt auch in Kindergärten. Das würde auch wieder auf 19% kommen zum Beispiel. Ja, die mussten auch wieder mit 19% rechnen. Und wir müssten ab den 01.01.2024 auch wieder auf 19% raufgehen. Wie ist denn das in andere Länder? Also, weil ich meine, jetzt haben wir angeblich ein Geschenk bekommen hier. Wie ist das in anderen Ländern in Europa? Wie siehst du da?
Also, das ist vor allem mal kein Geschenk.
Okay.
Ich sag mal, wir sind von diesem Staat gezwungen worden, 7 Monate und mehr unsere Läden zu schließen. Das haben wir getan zum Schutz der Gesellschaft. Und das, was wir da bekommen haben, ist weder eine Subvention, noch ist es ein Geschenk, noch ist es sonst irgendwie eine milde Gabe, sondern es ist auch im europäischen Vergleich eigentlich etwas, was völlig normal ist. Und es ist auch völlig unlogisch, dass du sozusagen, dass das jetzt so dargestellt wird, als ob das irgendwie ein besonderes Zuckerl wäre, was wir als ganze Branche bekommen. Wir haben uns das Hart 1 richtig schwer verdient. Wir haben auf diesem Weg dorthin 30.000 Betriebe verloren, die einfach trotz dieser Hilfestellung es nicht geschafft haben. Und eins ist auch klar, wenn das jetzt wieder auf 19% hochgeht, dann wird es einen Tsunami geben an Pleiten. Das werden locker nochmal irgendwo zwischen 10.000 und 20.000 Betrieben sein. Das hat man schon ausgerechnet. Ich habe neulich mal gesagt, so kann man natürlich das latente Personalproblem unserer Branche auch lösen, indem ich einfach ein Viertel davon an die Wand fahren lasse.
Ja, laut DEHOGA sollten es bis zu 12.000 Betrieben sein, die, sag mal, im Prinzip vernichtet werden sollten, wenn die 19% zurückkommt. Und besonders bedauere ich dabei ist, dass die Tatsache, dass es vor allen Dingen Betriebe sind, die, sag mal, noch selbst produzierende Lebensmittel in der Region einkaufen und den als Kulturgut handwerklich arbeitende Speisegastronomie, sage ich jetzt mal. Also warum ist es dann, sag mal, in deinen Augen so wichtig, dass die 7% nach der Krise, welche die Branche betroffen hat und immer noch trifft, dass die bleiben?
Naja, die Krise ist nicht vorbei. Ja, das ist mal der erste Punkt.
Krisen.
Ja, wir rutschen ja praktisch von einer Krise in die nächste. Ja. Wir haben erst die Pandemie gehabt, dann haben wir die Inflation, die immer noch da ist und die auch wahrscheinlich noch eine Weile bleiben wird. Wir haben Lieferengpässe im Lebensmittelbereich und dadurch enorme Steigerungen. Es gibt Bereiche im Lebensmittel, im Einkauf, da habe ich 20%, 25%, 30% Steigerung. Das aufzufangen ist ohnehin schon schwer, aber das ist nicht der Hauptgrund.
Energie hast du noch vergessen.
Energie ist natürlich auch so ein Thema, ja. Aber ich glaube, was das Schlimmste ist, ist, dass wir ja alle noch unsere Wunden lecken aus der Pandemie. Das heißt, wir haben in der Anfangsphase der Pandemie, haben ganz viele Kollegen, so wie ich auch, 6-stellige Summen bei der KfW aufgenommen, um unsere Betriebe, bevor die ganzen Hilfen kamen, erstmal zu stabilisieren. Weil die Überbrückungshilfen haben ja auch nicht alles ausgeglichen. So, und was ist damit? Das muss zurückbezahlt werden.
Auch das.
Ich kann euch das mal an meinem Beispiel sagen, das sind für mich alle 3 Monate 12.000 Euro. So, wenn ich die 12% mehr bezahlen muss, dann, ich meine, wir sind schon eigentlich ein Laden, wir sind in der Stadt, wir haben ganz viele Stammkunden, wir sind fast immer voll. Also ich kann das. Ich kann das bezahlen, jetzt. Wie das bei 19% Mehrwertsteuer sein wird, weiß ich nicht. Aber eins weiß ich genau. Es gibt Tausende und Abertausende Betriebe, die kleiner sind als wir, die vielleicht sogar auf dem Land sind und noch mehr Probleme haben als wir in der Stadt, die definitiv keine 14, 15, 16, 18% Umsatzrendite haben. Und jetzt nehmt denen mal die 12% weg und dann könnt ihr selber ausrechnen, wo die dann landen. Die meisten werden nicht mehr als 6-7% Rendite haben.
Eigentlich eine Milchmädchenrechnung.
Also Konsequenz ist am Ende, wenn man einen Strich unter alles setzt, was du einsetzt, was du einnimmst, was du ausgibst, ist eine betriebswirtschaftliche Auswertung, deine BWA wird irgendwann ein Minus stehen da unten. Du wirst nichts mehr verdienen.
Also ich sag mal, bei mir wird vielleicht noch ein bisschen was übrig bleiben. Aber es gibt tausende und abertausende Betriebe, bei denen definitiv nichts übrig bleibt, bei denen ja schon jetzt kaum noch was übrig bleibt, durch Lohnerhöhung 15% und mehr, durch das Thema Lebensmitteleinkauf und Energie und Inflation. Also da bleibt nicht viel übrig. Und irgendwann kommst du als Gastronom an eine Stelle, ich nenne es immer so die Schallmauer der Gerichte. Also du kannst nicht für einen Schweineschnitzel plötzlich 20 Euro nehmen. Da zeigen dir die Gäste einen Vogel. Aber wenn das jetzt so tatsächlich käme, dann
geht es 20 aufwärts.
Ja. Wenn du es richtig kalkulierst, so wie du andere Dinge auch kalkulierst und wie andere Branchen das schon ganz lange kalkulieren, dann sind wir beim Schweineschnitzel über 20 Euro.
Die Bundestagsabgeordneten, also ein Bundestagsabgeordneten, wir wollen den Namen nicht nennen, also, aber er hat gemeint, dass diese temporäre Mehrwertsteuersenkung, die hier uns gegeben worden ist, wäre eine staatliche Subvention. Warum glaubst du, rafft die Regierung das nicht, dass wir das wirklich tatsächlich nötig haben, diese Reduzierung der Mehrwertsteuer? Und wie können wir die Herausforderung bewältigen? Weil, also ich meine, lass uns mal in die Zukunft kommen. Es kann natürlich sein, dass 19% kommt. Ja.
Also ich sehe das so, wir sind da Opfer klassischer parteipolitischer Deals. Ja? Gibst du mir, gebe ich dir. Ich sperre mich mit meiner Partei gegen das eine Projekt und du sperrst dich gegen das andere. Komm her, ich gebe dir die Mehrwertsteuer von der Gastronomie, was kriege ich dafür? So. Und ich glaube, so läuft es ab, weil mit uns hat es schon lange nichts mehr zu tun. Wie das sein soll, wenn wir in die Zukunft blicken, da kann ich nur sagen, es wird verdammt schwer sein, unseren Gästen beizubringen, dass ein Schnitzel jetzt nicht mehr für 14,50 Euro zu haben ist und auch nicht mehr für 18,50 Euro, sondern dass es, ich sag mal, wenn man ganz, ganz spitz kalkuliert, vielleicht knapp unter den 20 Euro liegt, aber dass viele andere Dinge einfach unter 20 Euro nicht mehr zu haben sind.
Also das gute handwerkliche Gastronomie, also das, was ich hier in Deutschland eigentlich so schön fand, wir haben die Systeme, wir haben die Luxusrestaurants, aber dieses Mittelsegment, wo man immer in Holland auch danach sucht, man hat entweder eine Pommesbude oder man geht luxuriös essen, ist halt nun mal so. Und das wird verschwinden, oder?
Kulturgut.
Also Kulturgut, ja.
Mhm. Ja, was wir hier machen, ist ja letztendlich, wir haben drei Läden, zwei davon sind ein klassisches Stück Frankfurter Kulturgeschichte, das daheim im Lausbacher Tal und das daheim in der Affentorschenkel. Und ich glaube, ich bin eigentlich immer ein positiver Mensch gewesen. Ich denke immer, wir werden das irgendwie überleben, weil wir haben wirklich tolle Gäste, die das auch gut finden, was wir machen. Und die auch uns immer wieder sagen, um Gottes Willen, ändert das nicht, kauft weiter regional ein. Wir sind froh, dass wir bei euch wissen, was wir auf den Teller kriegen. Und dann müsste halt teurer sein, das sind wir gerne bereit zu zahlen. Aber wenn du jetzt einen Landgasthof irgendwo hast, wo du eben nicht so viele, wir haben 750.000 Menschen um uns rum und tagsüber sind es 1,5 Millionen.
Mhm. Ja, ja, und das, wovon du sprichst, sind ja Touristen, die da ja nicht jeden Tag hinkommen, Stammgäste, sondern es sind Touristen, die auf der Durchreise sind vielleicht und die sind nicht bereit, das zu zahlen.
Also bei uns sind es ganz viel Frankfurter und ganz viel Frankfurter Firmenkunden. Wenn du jetzt da draußen in der Pampa irgendwo bist und du hast einen Landgasthof, dann hast du dieses Reservoir an Kunden nicht. Du hast ein zusätzliches, noch viel schlimmeres Personalproblem. Ja, weil das ist in der Stadt, auch da haben wir einen Vorteil. Und wenn man das jetzt hochrechnet, dann muss man ganz klar sehen, dann haben die es wirklich ganz schlecht getroffen.
Viele machen ja auch schon einen Tag zu, weil sie Personalmangel haben.
Ja, die leiden jetzt schon. Und wenn das jetzt noch oben drauf kommt, dann wird das für viele der Punkt sein, wo man sagt, jetzt gehen wir auf. Das haben wir, das sieht man ja jetzt schon. Wir bei Hessen à la carte haben wir immer mal wieder so Meldungen jetzt, wo Leute, die wirklich mit viel Herzblut ganz tolle Lokale geführt haben, Landgasthöfe gehabt haben, die einfach aufgeben, weil sie sagen, wir können nicht mehr. Wir kriegen, die Schere geht immer weiter auseinander, wir legen nur noch drauf. Und dann ist es ja auch vernünftig, wenn man sagt, bevor ich jetzt meine Altersabsicherung auch noch auf den Kopf haue, dass ich dann frühzeitig aufgebe.
Ja, ja, die haben also zweimal gegossen. Also das erste Mal, wo dann halt Corona war, und ist okay, wir gehen es durch, wir müssen auf unsere Leute achten, also auf die Regionalität, auf die Arbeitsplätze, die sie in irgendeiner Form haben. Und jetzt das zweite Mal, wo sie dann jetzt langsam wieder heraufkommen und also ein drittes Mal wird es nicht mehr geben. Also
das Schlimme ist ja, Michael, dass es sowieso in dieser ländlichen Struktur sehr oft so ist, dass die Leute mit der Aufgabe des Geschäfts auch ihre Altersvorsorge verlieren. Weil wer kauft bitteschön einen alten Landgasthof, der schon seit 3 Jahren zu ist? Und was kriegst du dafür noch? Und davon sollst du leben? Also das ist, das muss man ganz klar sehen, das ist, auf dem Land gibt es einen Tsunami. Das wird richtig schlimm.
Also summa summarum, liebe Regierung oder liebe Leute, die das entscheiden, diesen reduzierten Mehrwertsteuersatz im Gastgewerbe ist Schaffung von Arbeitsplätzen, es ist Stärkung von der regionalen Wirtschaft, es ist Attraktivität in der Regio, die wir mit allen Mitteln versuchen, so hoch zu pushen und so zu unterstützen. Und es wäre im Grunde genommen doch so leicht, oder?
Michael, es ist noch mehr. Es sind nämlich auch Steuereinnahmen. Ich meine, diese ganzen Betriebe, die fahren ja nicht alle Verluste, sondern wir zahlen alle brav unsere Steuern. Ja? Und wir haben keine Rechtsabteilung mit 155 Mann, die dafür sorgen, dass wir keine bezahlen.
Nee, wir können auch keine Stiftung in Holland gründen.
Ja, zum Beispiel. Und lass mich noch eins nachschieben, was ich genauso wichtig finde. Das ist diese schwachsinnige Diskussion über die 4-Tage-Woche. Ich habe das neulich auch schon mal versucht, jemandem zu erklären. Ich sage, wenn wir ohnehin zu wenig Arbeitskräfte haben, geht jetzt in der Politik, gehen Menschen hin und sagen, wo wir ohnehin schon zu wenig haben, die wenigen sollen jetzt auch noch weniger arbeiten. Sorry, aber da muss ich sagen, selbst in unserem Schulsystem in Deutschland, was nun nicht an alleroberster Stelle ist im Ranking, kann dir das ein Sechstklässler vorrechnen, dass das nicht geht. Und ich verstehe einfach nicht, warum dieser Gedanke in der Politik in dieser Situation jetzt, also es ist ja nicht nur bei uns, es fehlen überall die Arbeitskräfte und da diskutieren die über 4-Tage-Woche. Also da muss man wirklich sagen, an der Stelle kann man wieder gut erkennen, das, was wir am Anfang hatten als Thema, sie sind weit weg vom realen Leben.
Ich glaube, da können wir noch mal einen Pott davon machen. Also ich würde sagen, lass uns mal anstoßen. Wir sind jetzt in der Apfelweinkneipe. Cool. Wie ihr jetzt alle hört.
Hast du noch ein Thema, was du ansprechen müsstest? Jetzt wäre noch die Chance. Was möchtest du vielleicht den Gästen sagen, wie sie damit umgehen sollen oder auch den Gastronomen, wie sie noch kämpfen können für die 7%, was sie selber tun können?
Also ich kann nur sagen, Kommunikation ist in dem Fall die halbe Miete. Ruft eure Landtagsabgeordneten an, eure Bundestagsabgeordneten. Ich habe nächste Woche ein Treffen mit einem Bundestagsabgeordneten zusammen mit der Lena vom Glaube-Café. Und wir werden schon deutlich werden. So, wenn das jeder Dritte von uns macht, haben die in den nächsten Monaten einiges sich anzuhören. Schreibt Briefe, macht irgendwas, tut irgendwas, kommuniziert das und redet mit euren Gästen von Anfang an. Ich glaube, was uns auch immer geholfen hat, wenn es schwierig wurde, auch in der Corona-Zeit, wir haben ganz offen mit unseren Gästen kommuniziert. Wir haben immer gesagt, in welcher Problemsituation wir sind und was kommen wird. Und ich habe auch jetzt gesagt, immer in jedem Gespräch, Leute, es wird vielleicht richtig teuer. Stellt euch schon mal darauf ein. Je mehr wir das kommunizieren, umso eher ist das in den Köpfen unserer Gäste und umso weniger müssen wir uns fürchten vor so einer Schrecksituation, die kommt, wenn wir plötzlich alle 10% mit den Preisen hochgehen.
Genau, das war ja auch nochmal ein Thema, dass es bei den Gästen auch ankommen muss. Ja, weil sonst sehen die, okay, die Läden sind voll, wieso braucht ihr jetzt diese 12%, die ja keine Subvention sind, das wissen wir, aber die Gäste müssen es auch verstehen.
Ja, aber da kommt dieses Narrativ der Bundesregierung, ja, dass sie sagen, ja guck mal, die haben ja ohnehin schon, die Läden sind voll, die verdienen ja viel und außerdem machen die sowieso immer alles schwarz, das wissen wir ja alles. Und jetzt wollen die auch noch die Preise erhöhen, nur weil wir die Mehrwertsteuer wieder dahin heben, wo sie mal war. Das ist die Gefahr. Und ich kann euch eins sagen, glaubt an eure Gäste. Die sind nicht so doof, wie die Politik meint, dass sie wären. Weil wenn man das zu denen kommuniziert und man macht das auch ruhig mit ein bisschen Feuer, dann kapieren die das. Und das sind unsere besten Multiplikatoren.
Das ist ein schöner Abschluss.
Das würde ich auch mal sagen. Und da kommt auch so ein bisschen deine Vergangenheit. Ja? Also die Kommunikation kommt wieder da raus.
Du kannst deine Herkunft nicht verleugnen.
Irgendwann. Nein, so ist es.
Frank, du darfst dir noch einen Song wünschen, wie jeder Gast bei uns. Welcher wäre das?
Ich nehme Take 5.
Das ist von Dave Brubeck, oder?
Ja.
Okay, sehr nicht gut. Im Dreivierteltakt,
oder? Nein, nicht
okay.
Im Dreivierteltakt.
Danke dir fürs Gespräch, Frank.
Gerne.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Es war schön, mal wieder in der Apfelwein-Szene unterwegs zu sein. Wer uns folgen möchte, abonniert uns auf einen unserer Kanäle und Fragen, Bemerkungen oder Themenvorschläge sendet ihr uns unter podcast@dehoga-hessen.de. Auch gerne Anmerkungen und Bemerkungen zu unserer heutigen Sendung. Und Luise, wie immer an dich das letzte Wort.
Ich greife das mal auf und sage, sprecht mit euren Gästen und haltet die Kommunikation oben, die 7% sind wichtig.
Prima. Thank you.